Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Schön, ich habe mal wieder die Musik parallel laufen. Manchmal ist das irgendwie zu unbequem, weil man dann irgendwie glaubt, man müsste auf zu viel achten oder so, aber irgendwie ist das der schönere, der echtere Prozess jetzt hier quasi beim Sprechen, das zu hören, was du auch hörst. Mag ich irgendwie. Ich muss übrigens mich ergänzen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Falk und du hörst Fotografie tut gut. Das hat einen Grund. Ich habe gerade vor 3 Minuten eine E-Mail geöffnet. Das habe ich natürlich so schnell nicht besprechen können, ob ich drüber sprechen darf oder über sie sprechen darf. Deswegen nenne ich sie jetzt einfach sie. Eine liebe Hörerin hat mir geschrieben. Und wenn ich ihren Vornamen sage, der ist besonders, dann wissen relativ viele von euch, um wen es geht. Und deswegen, sie, eine liebe Grüße an der Stelle, hat mir erzählt, dass sie jetzt seit 3 oder 4 Sendungen zuhört, wohl immer Solo-Sendungen gefunden hat. Und ich in der Regel meinen Namen nicht sage. So, und jetzt musste sie nachschauen in der App und überall. Und irgendwann hat sie gesehen, ach, das ist der Falk. Insofern, herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut. Ich bin der Falk und ich habe heute sogar irgendwie ein ganz passendes Thema. Ich möchte mit dir nämlich im weitesten Sinne über das Porträt oder die Porträts sprechen und verschiedene Arten des Porträts ansprechen. Und zwar auf der einen Seite, oh Wunder, möchte ich über das Porträt eines Menschen sprechen. Und auf der anderen Seite möchte ich über ein Kameraporträt sprechen. Ich möchte mit dir ein kleines Kameraporträt anfertigen. Mit dir ist vielleicht in dem Fall nicht so richtig. Doch wenn du zuhörst, bist du irgendwie die andere Seite und ohne die würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Doch, ich möchte das mit dir tun. So, schön, dass du da bist und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Wichtigeren von beiden, nämlich mit dem Menschen. Ja, wobei, ich hole mir noch eben Kaffee. Irgendwie ist das hier so ohne nix. Mach doch kurz Pause, hol dir auch einen und wir hören uns sofort hier wieder. So, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Ich möchte mit dir über das Porträt sprechen. Ich möchte mit dir über das Porträt eines Menschen sprechen. Ich möchte dir zu meiner Haltung ein paar Dinge sagen oder vielleicht auch dir auch Fragen stellen dazu. Glaube ich schon irgendwie, ja. Lass uns mal gemeinsam irgendwie drüber sprechen. Zumindest dann irgendwie im Nachgang oder innerhalb deiner Gedankenwelt, während du zuhörst. Und ich möchte ein Kameraporträt machen. Das wird dich verwundern, weil ich häufig mich etwas von der Technik distanziere. Aber es gibt einen Teil der Technik, der Werkzeuge, die mich fasziniert, über den ich heute mit dir sprechen möchte. Und für die Inspiration dazu, mal über sowas zu reden wie über eine Kamera, da möchte ich mich bedanken bei Dan Hummel, ich weiß nicht genau, wie man dich ausspricht, es tut mir voll leid, ich habe es gerade gehört, aber korrigiere mich gerne. Kuba und Masi, das sind die Jungs und der Gast des letzten aktuellen Exposure-Podcasts. Ein super cooler Podcast über analoge Fotografie. Liebe Grüße an der Stelle. Die haben ein Kameraporträt gemacht. Oder besser gesagt, das Porträt einer Marke und von ganz vielen Kameras habe ich ganz fasziniert zugehört. Hört mal rein da drüben, ein ganz, ganz toller Podcast. Ich werde es nicht in der gleichen Ausprägung tun und ich werde auch nicht wie Dan oder Dan so detailliert über die technischen Hardfacts sprechen können. Aber das wäre auch nicht meine Art. Ich mache das auf meine Weise, bedanke mich aber für die Inspiration. Spule ein bisschen zurück, denn Anfang tun wir mit dem Menschen. Das ist für mich, vielleicht für uns alle, ne? Der Mensch ist für mich und vielleicht für uns alle das größte Mysterium überhaupt. Und das meine ich aber positiv. Ein Mysterium ist etwas, was mich weckt, was mich neugierig macht, was mich hinschauen lässt. Und dieses Mysterium ist bei mir auf verschiedenen oder aus verschiedenen Perspektiven betrachtet ein Mysterium. Also nicht nur, wenn ich auf den Menschen schaue, ist es ein Mysterium, sondern auch, wenn ich auf meine Porträtfotografie schaue oder vielleicht sogar du auf meine Porträtfotografie schaust, dann kann ich mir vorstellen, ist es sogar noch mehr ein Mysterium. Und zwar war die Porträtfotografie vielleicht eine der ersten Faszination fotografisch für mich ja schon. Doch, das kann man schon so sagen. Also auch als kleiner Stöpken habe ich mir so die Fotos vor von den Menschen in meinem Umfeld, der Familie, insbesondere aber in den Zeitungen am liebsten angeschaut. Also ich habe relativ früh angefangen. Mein Vater war ja schon fotofasziniert und es gab auch in seinem Umfeld so einige Menschen, die fotofasziniert waren. Und da habe ich immer wieder besonders gerne mir Porträts angeschaut. Gerade in der Zeitung waren die natürlich vorwiegend schwarz-weiß, in der Papierzeitung im klassischen Sinne auch sehr grob irgendwie. In den illustrierten Spiegelsternen, was so gab, natürlich noch ein bisschen intensiver, aber das war schon das, was mich fasziniert hat. Also genau genommen bin ich mir sehr sicher, dass der Mensch mich fasziniert hat und das Porträt halt mir mehr Menschen vor die Nase brachte, als fotografiert auf Papier, als ich sie in dem Moment sehen konnte. So, das war quasi ein Transportmittel für mich, um Menschen anzuschauen. Und ohne, dass das bewusst gefördert wurde oder ich das irgendwie lenken konnte, weil ich reif genug dafür gewesen wäre oder so, hat sich das so weiterentwickelt. Also ich bin zum Beispiel sehr früh als Kind, so zu der ersten Zeit, wo die Eltern so mit viel Bauchschmerzen die Kinder ziehen lassen, sind wir mit dem Bus irgendwie irgendwo hingefahren, wo mehr Menschen waren als bei uns im Wohngebiet. Und sehr schnell, weil die S-Bahn bei uns in der Nähe abfährt, ging das Ganze auch in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, wenn wir umsteigen, dann sind wir auch in, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat, also unter einer halben Stunde mit der S-Bahn, heute mit dem Auto ist ja noch viel schneller, waren wir am Flughafen Düsseldorf. Und da bin ich schon ganz, ganz früh mit dem Markus, meinem ältesten Freund, wir waren Kinder im Prinzip, ja, sind wir zum Flughafen gefahren. Ich kann nicht mehr sagen, ob unsere Eltern das wussten oder nicht. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir uns einfach auf eine Bank gesetzt und haben uns Menschen angeschaut. Und wahrscheinlich durften wir es noch nicht so richtig offiziell, weil ich weiß, dass wir ein, zweimal angesprochen worden sind, wo denn unsere Eltern sind. Und wir haben dann gesagt, die kommen gleich, wir sitzen jetzt hier, die holen was zu essen oder so. Und wenn dann diese Menschen außer Sichtweite waren, sind wir einfach zwei, drei Bänke weitergegangen, um keinen Ärger zu kriegen. Wahrscheinlich waren wir noch sehr jung. Und mit Menschen beobachten meine ich jetzt nicht irgendwie spannen oder uns lustig machen oder weiß ich auch nicht, sondern wir haben auch nicht gesagt, wir gehen Menschen gucken, sondern das haben wir einfach gemacht. Meine Wäsche ist fertig. Gleich. Das haben wir einfach gemacht, unreflektiert, naiv, kindlich. So, wir sind da hingefahren. Es gab direkt unten im S-Bahnhof, gab es, wenn man dann Richtung Terminal gegangen ist, gab es links einen kleinen Automaten, weiß ich noch. Da war Raider drin. Zu der Zeit hieß das noch nicht Twix. Da haben wir uns mal so einen Raider gezogen. Dann sind wir weitergelaufen und ein bisschen weiter in dem Gang gab es so, kennt ihr noch diese ganz alten Kaffee-Cola? Nee, die Cola eben nicht, Kaffee-Automaten, wo so ein Plastikbecher rausfiel. Und dann gab es da zwei, drei verschiedene Kaffeesorten, Vanillemilch und Brühe. Und wir haben immer eine Vanillemilch gezogen und hatten wir halt eine Vanillemilch und einen Raider. So. Und damit haben wir uns ins Terminal gesetzt. Eigentlich haben wir gequatscht. Wenn ich jetzt aber meine Erinnerungen, auch zu früheren Zeiten schon, so mit 16, 17, haben wir dann das erste Mal drüber nachgedacht, so ein bisschen habe Revue passieren lassen, dann war diese Stimmung, dieser Gong, dieses internationale Feeling, diese vielen spannenden Menschen, irgendwie das, was uns angezogen hat. Wir haben das quasi zu unserem zweiten Wohnzimmer gemacht. Oder wahrscheinlich war es das erste Café, in das wir gerne gegangen sind. In unserer, ja, in unserem Leben wahrscheinlich sogar. So. Und du kannst schon sagen, dass sich das so durchzieht. Und bei dem Porträt, was wir damals vielleicht unterbewusst schon nebenbei gemacht haben, handelte es sich nicht um ein, guck mal besonders hübsch oder guck mal besonders hässlich oder guck mal besonders irgendwas Porträt, sondern das war irgendwie weitergefasst. Aber damals halt natürlich, wie schon gesagt, auch so ein bisschen bedacht, einfach gelebt. So, ne? Bis heute ist das eigentlich ein Zustand, den wir heute manchmal vermissen. Also mir geht es zumindest so, einfach die Dinge mal zu genießen. Es ist ganz viel verkopft. Es hat alles irgendwie auch eine Risikobewertung mit drin und so. Ein Hoch auf die Momente, wo wir die mal kurz vergessen. So, ne? Und damals gab es sie einfach gar nicht. Also die Risikobewertung. So. Und es blieb in meinem Leben so, dass der Mensch einen riesen Stellenwert hat, dass ich Kinder- und Jugendarbeit angefangen habe, in einer Zeit, in der ich selber noch Jugendlicher war. Ich habe angefangen, in so Jugendgruppen zu arbeiten. Da war ich gerade 14 geworden. War ich noch 13? Irgendwie so, da waren es dann Kindergruppen natürlich, ne? Und dann wuchs ich quasi mit etwas Vorsprung vor denen, die dann zu uns kamen. Und immer, wenn der Vorsprung halt weit genug war, konnte ich quasi eine Stufe weiter. Irgendwann habe ich offene Türangebote gemacht. Das heißt, du machst einen Café auf. Wir hatten einen Café und so einen Billardraum und dann kommen die Jugendlichen aus der Umgebung und wenn du Glück hast, also machst du nicht nur die Tür auf, die kommen nicht automatisch, aber kümmerst dich ein bisschen und dann hast du irgendwann mit ein bisschen Glück, und das Glück hatten wir, die Bude voll, hast ein bisschen wilde Musik an, hast Kicker da stehen, oder in dem Fall, wir hatten Kicker und einen Billardtisch und haben halt damals im CVJM, also so ein, wenn du das nicht kennst, den YMCA kennst du sicherlich, hatten wir so ein Jugendcafé. Und auch da ging es um den Menschen. Und als es dann darum ging, was willst du denn mal irgendwie beruflich machen, habe ich gesagt, naja, also auf jeden Fall was mit Menschen. Und dann hatte ich kurz einen Disput mit meinem Vater, musste ein Jahr was anderes machen. Muss ich jetzt hier nicht so weit aufhören. Ne? Also ich habe dann jedenfalls bewiesen, dass ich dafür zu doof bin. Ich ziehe gerade so ein Augenlid nach unten. Und habe dann, weil ich zu doof war, nicht dafür gesorgt, dass ich auf der Fachoberschule für Soziales und Gesundheit unterkomme und zum Fachabi halt, ne, so. Und ab dann war wieder klar, ja, es muss irgendwie Sozial oder Gesundheit sein. Und habe dann in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, mein Anerkennungsjahr da gemacht, war dann Zivildienstleister am Flughafen bei der dortigen Sanitätsstation, habe da irgendwie den Rettungsdienst lieben gelernt, bin nochmal in die Kinderkrankenpflege gegangen, in der Mischung aus, ich will mich beruflich ein bisschen vorbereiten auf den Rettungsdienst, weil die Ausbildung ein bisschen günstiger ist, wenn du ein bisschen Pflegeausbildung gemacht hast. Und weil ich ja immer noch die Kinder- und Jugendarbeit im Blick hatte. So, und dann haben sich meine Welten so verwuselt, und den Rest der Story kennst du wahrscheinlich, wenn du hier häufiger zuhörst. Immer war es aber so, dass ich mir, jetzt würde ich das ein bisschen weiter fassen, häufig Porträts von Menschen gemacht habe. Ob das meine Kolleginnen und Kollegen waren, ob das unsere Patientinnen und Patienten waren. Ich habe ein großes Interesse an dem Menschen. Und wie das genau beschaffen ist, dieses Interesse, gehört auch zu diesem Mysterium. Also da könnte ich jetzt viel drüber nachdenken, da könnten wir wahrscheinlich, du und ich, eine Flasche Wein auf drei zu trinken und wären immer noch nicht fertig, aber der Mensch ist für mich etwas ganz Besonderes. So, das ist ein Satz, der sollte eigentlich immer so heißen, ne? Aber ich mag es halt, mich mit ihm zu beschäftigen, auch in seinen ganzen Unarten. Das stimmt nicht, das ist bewertet. Also auch, es gibt Unarten, aber in seiner gesamten Bandbreite, so in all seinen Gradationskurven, in all seinen, wie nennt man das denn? Also in all seinen Graustufen und so, in allen Bereichen, in denen er lebt. Und zwischendurch höre ich mich selber im Podcast so Sachen sagen, wie, wenn ihr dann Gedanken zu habt, schreibt ruhig, aber nehmt kein Blatt vom Mund oder so. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber ich weiß, dass mir das im Leben immer wieder passiert und dass alle 100 Jahre mir mal ein Mensch begegnet, der das wirklich tut. Und es ist toll. So, weil ich mag wirklich, ich finde spannend und traurig zugleich, dass wir einen so großen Shift haben zwischen dem, was wir denken und dem, was wir sagen und tun. Und das ist gar nicht schlimm. Also das ist nichts Böses. Das ist so anerzogen. Man kann auch nicht immer einfach rausrotzen, was man denkt. Das soll auch nicht so sein. Ich bin gleichzeitig ja ein Freund von Stil oder so. Aber wenn man sich den Modus selbst auferlegt und sagt, so jetzt hier mal Klartext, dann mag ich das sehr. So. Und durch meine Jobs habe ich halt auch, ich glaube, so gut wie jede Wildheit des Menschen wahrgenommen. Oder unter anderem durch meine Jobs und durch meine Neugier im Privaten vielleicht dazu. Im Rettungsdienst hast du in 5 Minuten oder 7 Minuten oder 10 Minuten, bis der Rettungswagen da ist, nicht so viele Möglichkeiten wegzuräumen, aufzuräumen, umzubauen, dein Leben zu verändern, die Situation, die gerade gewesen ist, zu verändern. Dann ist es so. Du fährst auch in Swingerclubs, du fährst auch in die wildesten Partys, du fährst auch zu Liebenden, du fährst auch zu wirklichen menschlichen Katastrophen, du fährst auch zu Naturkatastrophen. Also was du dir jetzt irgendwie vorstellen kannst, habe ich von Berufs wegen natürlich gesehen. So. Und das ist auch einfach interessant. Ich weiß nicht, klar, ne, Verbrechen, Boshaftigkeiten, Schmerz, den jemand nicht haben wollte. Das sind natürlich Dinge, die, da habe ich dann schon eine Emotion mit. Ne? Aber sonst, deswegen liebe ich auch mal wieder dieses Wort Achtsamkeit oder diesen Zustand, konnte ich das ganz gut ohne harte Bewertung. Und das mag ich sehr. So, das mag ich sehr. Und auch das ist Teil des Porträts, weil wenn du dich porträtieren lässt oder ich dich porträtiere, zeigst du mir viel von diesen Dingen. Ich gehe da gleich ein bisschen detaillierter drauf ein, weil vorher muss ich dir noch sagen, dass das größte Mysterium für mich ist, dass ich ja gar nicht viel Porträts fotografiere. Also wenn du überlegst, wie viel Mensch ich in meinem tieferen Interesse habe, wie oft ich mit meinen Augen mir vorstelle, das wäre jetzt ein Porträt und das wäre ein Porträt und so. Und wie oft ich dann aber es nicht tue, weil es einfach zu viele so goldene Situationen gibt, in denen du nicht sagen kannst, Entschuldigung, darf ich jetzt mal ein Foto von machen? Es geht halt nicht so. Und irgendwie, da habe ich mit Michael schon mal versucht auseinanderzunehmen, ist ein Porträt für mich auch was sehr Besonderes. So, ich mache nicht einfach mal eben, ich buche nicht irgendwen bisher und, also bisher sage ich bewusst, weil man weiß nie, was morgen ist, aber eigentlich buche ich nicht einfach irgendjemanden, um Porträts zu machen. Das ist eigentlich nicht so. Und dadurch habe ich gar nicht so viele Porträts gemacht oder vielleicht, also ich habe schon ein paar mehr gemacht, aber nicht so viele veröffentlicht. Und wer sich Porträtfotograf nennt und nach meiner Vorrede bisher, müsste ich das ja eigentlich tun, also vom Grad der Leidenschaft her. Tue ich nicht, weil ich das wirklich ganz dezidiert mache und bevor ich irgendwie das nicht fühle, mache ich es nicht. Und dann nehme ich mir wieder ein Bildband und gucke mir Porträts an. Das ist ganz, 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 ganz skurril. Und dennoch liebe, liebe, liebe ich das Porträt. Und wenn du Porträtfotografie machst und viel davon zeigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass ich dich kenne. Oder wenn du, also jetzt mal online, ne, irgendwie so. Oder wenn du dich gerne fotografieren lässt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass ich dich kenne. Aber wahrscheinlich würde ich dich nicht ansprechen, um dich zu fotografieren, weil ich kenne dich ja nur online. So, das ist alles ein Riesenmysterium und gleichzeitig für mich total naheliegend, weil es mir einfach so wichtig ist, möchte ich nicht random irgendwelche Fotos machen. So, ich habe in der Vergangenheit, weil ich nicht gut darin bin, obwohl ich sonst, weißt du, ich rede gerade davon, dass du mir alles schreiben kannst, habe ich ja so gesagt, ne, oder sagen kannst, oder wir einfach mal so die Kommunikation öffnen sollten, wir Menschen. Und auf der anderen Seite bin ich oft nicht in der Lage, also im Leben schon mal gar nicht Menschen anzusprechen, ob sie fotografiert werden wollen, weil ich das so emotional lebe, dass ich, wenn ich das auch nur andeuten würde, Sorge hätte, mit anderen gleichgestellt zu werden, die da ganz andere Befriedigungen mit irgendwie umsetzen wollen. Das habe ich auch schon oft mit Michael besprochen. Ein Riesenproblem für mich in der Welt, weil wie oft begegnen mir Menschen, wo ich denke, ja, ich habe eine Kamera in der Tasche, darf ich mal kurz ein Foto von dir machen? Mega, aber ich habe richtig Sorge, irgendwie falsch verstanden zu werden und dann in so einer Deppenpfütze zu stehen, wie, du weißt, was ich meine. So. Online ist genauso schwierig. So. Ich habe auch jetzt überlegt, weil ich habe immer Bock auf Porträtfotos, ob ich das mal umdrehen soll. Weil was ich häufig gemacht habe bisher, war ein, möchtest du von mir fotografiert werden? Und dann kam noch ein ganz anderes Problem dazu, nämlich dann hast du dich unter Umständen, ich hoffe nicht du jetzt, ne? Wenn doch, melde dich, dann muss ich mich nochmal entschuldigen, aber dann haben sich Hörerinnen und Hörer bei mir gemeldet, hey, hab ich Bock, fotografiere mich doch mal. So, jetzt habe ich ja gesagt, das muss irgendwie muss das irgendwas mit mir machen. So. Aber was mache ich denn jetzt, wenn du als total nette Hörerin oder Hörer kommst und sagst, komm, fotografiere mich mal und ich denke mir so, haha, das fühlt sich genauso scheiße an, weil dann sitze ich wieder in der Deppenpfütze, weil nämlich der Depp, der dich scheinbar bewertet, das ist gar nicht so gemeint, weil er irgendwie meint, ja, weiß nicht, jetzt gerade vielleicht nicht und so. Und es ist ja nicht mal mehr genau zu beschreiben, warum. Ich könnte also, Punkt, es ist unglaublich unangenehm, rauszurufen, wenn man wollte, möchtest du fotografiert werden und nicht vorher darüber nachgedacht zu haben, was ich dann mache, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich das vielleicht nicht möchte. So, und diese Ablehnung, die tut mir sogar jetzt schon wieder weh, wenn ich sie nur ausspreche, obwohl sie ja gar keine persönliche Relevanz hat. Also es kann sein, dass ich mit dir die Nacht durchquatsche und durchfeiere oder was auch immer und mit dir eine gute Zeit habe und dennoch diese Fotos nicht machen wollen würde und dich auch gerne anschaue und trotzdem die Fotos. Also es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit, du bist abgelehnt, du bist nicht hübsch, du bist nicht was auch immer. Und genau deswegen, weil das so schwer zu vermitteln ist, frage ich inzwischen eigentlich keine Menschen mehr. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich das mal umdrehen soll. Ob ich nicht mal versuchen soll, irgendwie, also hier, aber auch so sonst im Leben herauszurufen, empfehlt mir doch mal jemanden, der fotografiert werden möchte. Also ich gehe nicht an den oder diejenige heran, die fotografiert werden möchte, sondern ich gehe an diejenigen ran, die vielleicht eine Idee haben und jemanden kennen und denken, boah, meine Partnerin, mein Partner oder Cousine oder Nachbarin oder whatever möchte eigentlich unbedingt mal fotografiert werden. Oder ich finde, du musst die fotografieren. Also ich gebe quasi diesen Ball ab und stelle mir jetzt die Frage, oder wahrscheinlich stelle ich sie genau genommen dir, ob wir das mal so rum versuchen wollen, ob du mal überlegen kannst, ob da irgendwer ist, der vielleicht Bock hat, jetzt analog auf eine Stunde, auf zwei mal fotografieren gehen. Finde ich irgendwie ultra spannend, weil dann ist dieser Ablehnungsmoment nicht so fies, weil du schlägst mir jemanden vor, da kannst du ja jemanden fragen und so. Das gilt jetzt irgendwie auch für Arbeitskolleginnen und da muss ich mal gucken. So. Also das könnte ja theoretisch in der ganzen Welt verbreitet werden, weil auf Empfehlung, dann sind es zwei Menschen, die irgendwie am Ende was davon hatten und was Positives im Gefühl davon bekommen haben und nicht irgendwie so einen Kopfstoß bekommen haben. Finde ich charmant als spontane Idee. Die ist mir heute auf dem Weg nach Hause gekommen. Kannst ja mal sagen, was du meinst. Ob das irgendwie Sinn macht, ob du jemanden kennst. Mal sehen. Du siehst also, der sichere, den Raum betretende, präsente Falk wird nervös, wenn er irgendwen fragen darf. Nee, wenn er irgendwen fragen möchte, ob er jemanden fotografieren darf. Wahrscheinlich, weil ich so viel Emotion damit habe. Die aber dann auch noch so schwer zu erklären ist. Eigentlich die schönste Art von Emotion, wie ich finde, aber total verkopfend. Also eigentlich ist ja gar nicht verkopft, aber wird dann verkopfend, weil die Gesellschaft ist, wie sie ist. So. Lange Rede, kurzer Sinn, alle sind schuld und keiner und ich kann es auch nur so zur Hälfte fühlen. Genau so ein Durcheinander macht für mich aber dann wiederum spannende Porträtfotografie aus. Die geilsten Porträts, und das ist jetzt sehr relativ, deswegen muss ich da gleich mal reingehen, habe ich gemacht in so skurrilen Situationen, in so Situationen, die irgendwie entweder ultra krass spürbar waren oder völlig verwirrend oder was auch immer, aber nicht klar. Und ich liebe Klarheit. Aber wenn die Klarheit von mir aus in der Kommunikation noch da ist und sonst irgendwie verschwindet, wow. Ja, so, also da habe ich schon wirklich interessante Momente gehabt. Wirklich interessante Momente. Katrin, Katharina, also ich fange jetzt nicht an, euch aufzuzählen, dann ist irgendwer nicht benannt, aber das war wirklich krass. Und das macht so ein bisschen aus. Und wenn diese Dinge passieren, dann, also das liegt ja daran, dass bei einer 1:1 Fotografie, also wenn du und ich uns treffen oder du bist vielleicht auch jetzt Fotografin oder Fotografen, triffst jemand anderen, das muss ja gar nicht nur um mich gehen, dann passiert ja immer so ein, ja, wie soll ich das sagen, also in der Regel passiert schon irgendein zwischenmenschlicher Prozess. Die Kamera ist so zwischen uns und wenn man aber im 1:1 unterwegs ist, dann ist es ja schon erstmal, finde ich, ganz schön intim, auch im Rollkragenpulli, da muss sich keiner für ausziehen, dass ich einem Menschen so tief in die Augen schaue, weil so ein Objektiv schon auch wie ein Brennglas funktioniert. Ne? So. Und ich habe mir jetzt häufig sagen lassen, auf der anderen Seite fühlt es sich ähnlich an. Es ist zwar nicht so der Blick in meine Augen, den versuche ich zu geben, weil der Sicherheit gibt und beim Einordnen hilft und so, indem ich die Kamera relativ viel beiseite nehme. Aber in diesem Moment ist da ja dieser Kasten und dieses Objektiv und trotzdem kann man sich auch da vorstellen, wow, ich glaube, er schaut mir gerade ganz schön tief in die Augen. Das ist ein Moment, der ist auf jeden Fall unterhalb unserer Komfort-Mindestabstandszone. Also es gibt ja so, die Leute, die nicht so oft bloß um Bahn fahren, sind es nicht so gewohnt. Die kennen das, wenn sie ab und zu mal in so eine Bahn einsteigen und dann steht so ein wildfremder Mensch einen Zentimeter irgendwie neben einem. Das ist nicht so geil und es ist mit der Kamera irgendwie ähnlich. Und da ist es ein großes, zu versuchen, sich gegenseitig zu vertrauen. Und in diesem Spiel von Sicherheiten und Unsicherheiten, die nicht immer nur auf der Seite des Models, des Fotografierten stattfindet, sondern durchaus auch auf der Fotografenseite, das ist besonders, weil wir sind dann in dieser Situation drin, wir können da auch nicht mehr raus und dann versuchen wir irgendwie unseren Flow miteinander zu finden, besondere Bilder zu erschaffen. Und ich finde immer wichtig, dass das Model oder der Fotograf oder die Fotografin, völlig egal, nicht die Linie vorgibt. Zumindest so, wie ich es mag, nicht. Also ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Aber ich finde es wichtig, nicht zu sagen, so, ich habe mir vorgestellt, du sitzt da, du dieses, klar kann man das machen am Anfang und dann versucht man so ein bisschen Sicherheit zu geben damit. Aber über den Verlauf würde ich gerne ein bisschen zusammen entwickeln. So ein bisschen darüber sprechen, was wollen wir denn jetzt, wie geht es dir denn, wonach fühlst du dich, was magst du Blicke von dir, magst du Teile von dir, magst du Anteile auf der geistigen Seite oder magst du Anteile auf der körperlichen Seite, lässt sich das irgendwie verbinden und so weiter und so fort. Und gemeinsam etwas zu erschaffen ist ja das Ziel und dahin zu kommen, da ist nicht selten und bei einem extrem hohen Prozentsatz von uns auf beiden Seiten ist so ein Hügel, über den du drüber musst, hochgehen wird erstmal schwer, so gerade wenn man sich vorher nicht kannte, dann ist man irgendwann oben und das ist so ein gewisses Hochgefühl, da muss man natürlich auch wieder runterkommen und das ist ein ganz, 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 ganz besonderer Prozess, finde ich. Und ich habe ganz viele Menschen erlebt, wenn ich das besprochen habe, das ist so ein Hotelbargespräch irgendwie, was ich gerade mit dir geführt habe, ich das Gefühl. ganz viele Menschen habe ich getroffen, die da so voll mitgegangen sind und feiere jeden und jede, die das kann, weil das natürlich eine Verbindung gibt und so. Und ich habe aber auch Menschen erlebt, die sagten, nee, also bei mir ist halt immer ganz kühl und dann habe ich jemanden gebucht oder ich wurde gebucht, völlig egal. Und dann macht man so seine Arbeit und dann guckt man, das muss natürlich anständig aussehen. Das Ziel sind natürlich schöne Bilder, aber wir sind da natürlich voll alle auf Abstand und so. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Weil, ich habe mir hier so einen Zettel mal vollgeschmiert, warte mal, ich muss mal, beziehungsweise eine Notiz habe ich mir vollgeschmiert, mit dem, was man alles so in einer Porträtsession voneinander irgendwie wahrnehmen kann. Wenn, also jetzt während des Fotografierens, klar, ne? Nicht in den Fotos, da sind wir noch nicht, sondern während des Fotografierens. Du hast, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ne? Hier stehen einfach unglaublich viele Worte drauf. Du hast im Bereich Blick und Kontakt, versuchst du so einen gewissen Augenkontakt aufzubauen. Es gibt so ein leichtes Ausweichen, du siehst vielleicht eine Neugier, in der Mimik glaubst du sie zu interpretieren. Aufmerksamkeit, dann kannst du aber auch so ein Spiel mit Nähe und Distanz geben, welches vielleicht auch viel weniger Spiel ist, als man sich das erhoffen würde, bevor das Vertrauen aufgebaut ist, was man vielleicht langsam kommen sieht, aber am Anfang vielleicht auch noch gar nicht da ist und so eine gewisse Verschlossenheit ist zu spüren und das ist so der Berg nach oben, wo du einfach überlegen musst, boah, bleiben wir jetzt dabei oder macht das Sinn und dann öffnen sich beide so ein bisschen, geben sich vielleicht der Herausforderung in, das Wort steht ja auch. Und vielleicht fällt es irgendwann in so eine gewisse Form der Hingabe, egal auf welcher Seite, vielleicht auf beiden Seiten und dann wird es so ein bisschen wertvoller. Aber was wir sehen, sind ganz verletzliche, sensible Momente. So Verletzlichkeit, Selbstsicherheit oder absolute Unsicherheit, Schüchternheit und Scham, Verlegenheit. Verlegenheit kann mit so einem gewissen verschmitzten Anteil auch in so eine Sicherheit führen, langsam kann eine Brücke irgendwie bauen. Es gibt häufig so ein Schutzbedürfnis, was ich finde auch ganz gut rauszuspüren ist. Da hilft dann klare Kommunikation natürlich noch viel mehr. Und es geht aber häufig über in Mut. So, es geht so ein bisschen darum, Kontrolle zu haben, zu vertrauen, dass man sie vielleicht auch in Teilen abgeben kann, dass man vielleicht sogar loslassen kann. Es geht ganz oft vorher schon besprochen irgendwie um Gefühle. Also viele kommen und sagen, boah, ich würde gerne mal meine Gefühle zeigen. So, das ist ultra schwer. Und dennoch kriegst du sie, ob du das vorhast oder nicht, während so einer Fotografie-Session eigentlich mit. So, du kriegst eine Zufriedenheit mit dir mit oder auch eine Unzufriedenheit. Wenn gerade irgendwie das Thema so ist oder das Gespräch dahin gelenkt wird, spürst du sehr gut eine Melancholie, vielleicht sogar Trauer und Schmerz, Angst, Wut finde ich schwierig. Habe ich selten gesehen. Finde ich auch so schwierige, also interessant irgendwie auch, aber schwierig im Thema Fotografie irgendwie. Ein unglaublicher Ritterschlag, eine ganz tolle Besonderheit ist das Vertrauen, was es braucht, um in die totale Ruhe zu kommen. Finde ich super schön. Ja, und wenn wir jetzt all diese ganzen, ich habe hier noch 100 Sachen draufstehen, Gottes Willen, Zweifel, Sehnsucht, Wünsche, Träume, innere Unruhe, Selbstbewusstsein, das sind ja alles die Dinge, die man daraus interpretiert. Aber sind einfach Bewegungen, leichte Mimikveränderungen, kurze oder lange Blicke in die Augen oder in die Ferne. Das ist einfach unfucking fassbar nah. Und dadurch entsteht ein Porträt, welches im Prinzip von keinem Foto, was du an diesem Tag machst, abbildbar ist. Das Foto ist aber dein Erinnerungsanker an diesen Moment. Sowohl für die oder den, der da fotografiert wurde, als auch für mich als Fotografen. Und super mystisch finde ich dabei, dass du eigentlich diese Momente ja nicht mittransportieren kannst. Du hast eine 125stel, 250stel, 60stel, was auch immer Sekunde aus diesem Meer an Gefühlen, an Momenten, an körpersprachlichen Details und so, eine 60stel Sekunde, wenn es viel ist. So. Da ist nicht viel drin von dem, was ich gerade erzähle. Und die beiden haben es trotzdem meistens gespeichert, wenn es echt war. Also wenn nicht der Fotograf oder die Fotografin gekommen ist und ein Programm abgespult hat oder irgendein Model gekommen ist, was zum 300. Mal fotografiert wird und auch ein Programm abgespult hat, dann ist es schwierig. Aber wenn sich so zwei Menschen aus dem Leben treffen, dann ist es als Erinnerungsanker da das Foto. Was ich aber ultra krass finde, ist, dass es immer wieder Fotos gibt, die ich mir anschaue, die mir die Schuhe ausziehen und wo ich mit offenem Mund davor stehe und denke, wow, ich kann zwar diese Details da nicht rauspopeln, die ich da jetzt gerade alle benannt habe, gar nicht. Ich kann es auch nicht einordnen, aber ich spüre, dass da was ist. Und ich will gar nicht wissen, wie das entstanden ist, weil ich große Sorge dafür habe, dass mir irgendjemand sagt, das war so, wir wussten halt, wie es geht, ist egal. So, da bin ich vielleicht romantisch, also keine Ahnung, das will ich. Naiv, gerne auch, so. Selbstschutz, weiß ich nicht. Und umgekehrt ist aber so, wenn du solche Fotos gemacht hast, sind die für ganz viele Leute einfach nur Fotos. So, weil wir ja auch so viele haben, ne? Es gibt so viele Porträtfotos auf dem Planeten. Und dann kommt irgendjemand und haut so einen raus. Boah, ich hab das Foto gesehen, ich gucke jetzt zum 10. Mal drauf und du denkst dir so, naja, im Vergleich, also rein fototechnisch, ist halt jetzt einfach ein Bild von einer Frau oder von einem Mann. Nee, dann gibt's wieder Menschen, die scheinen das auch zu spüren. Keine Ahnung, warum das so ist. Keine Ahnung, ob es da wirklich eine richtige Verbindung gibt. Das ist aber auch nicht wichtig. Es fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und wenn du ein Faible für Menschen hast, wenn du ein Faible hast dafür, Menschen zu verstehen, es geht nicht um analysieren, ne? Nicht falsch verstehen. Du merkst ja, ich bin mit dem ganzen Nebel total zufrieden. Wenn du ein Faible dafür hast, dich mit den Menschen zu umgeben und nicht einfach nur was kompensieren möchtest, wichtig, was du im sonstigen Leben nicht bekommst oder so, dann ist die Porträtfotografie einfach ein Brett. Richtig krass. So. Und auch, weil ich quasi, das ist wie ein Whisky-Trinker, der kein Alkoholiker ist, sehr dosiert und mit der Essenz da irgendwie rangehe und auch gar nicht mit so einem Perfektionismus, bin ich ein so großer Fan der Porträtfotografie. Das ist der Wahnsinn. Jetzt, wo ich eine halbe Stunde drüber rede, könnte ich euch alle anschreien, dass ihr mir helft, dass ich jetzt Menschen fotografiere, aber so ist es die ganze Zeit, dass ich immer mal wieder besondere Begegnungen habe. Das ist toll. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich glücklich macht. Und ich bin ganz gespannt, wo mich das so hinträgt. So. Wirklich, wirklich gespannt. Die Menschen, die mich noch irgendwann mal berühren werden, das können einzelne sein, die mich vielleicht auch beim Porträtfotografieren berühren werden. Und natürlich Menschen, die mich schon berührt haben. Das ist natürlich das Besonderste. So. An der ganzen Geschichte. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Mystik, wie wir, ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht alleine damit bin, auf den Menschen schauen und wie sich dann die Dinge ausprägen und in uns verbreiten und so, das ist richtig krass. Und die, denen das viel zu philosophisch ist, die haben schon ganz lange abgeschaltet, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt keine Hate-Listener dabei. Aber das ist das, was ich spüre. So, ich habe auch schon 10-mal angefangen, darüber einen Roman zu schreiben. Ich will immer Romane schreiben, aber das Leben will so viel, ne? So, und das geht halt nicht. Das passt nicht da rein. So, also, mache ich mal einen Haken dran. Das ist mein Bild von der Porträtfotografie und ungefähr eine halbe Stunde später, nachdem ich es angekündigt habe, war ich mal ein Hardcut oder ist er vielleicht doch nicht hart? Ich möchte dir sagen, warum es, glaube ich, sinnvoll ist, Leidenschaften auch oder Verbindungen auch zu Dingen aufzubauen. Wie an der Kamera. Vielleicht zu Werkzeugen, vielleicht zu den Brücken, die uns irgendwo hinbringen. Kann man definieren, wie man will. Was ist die Kamera für dich? Schon ein spannendes Thema. Ich habe 1987 das erste Spiegelreflexfoto gemacht. Davor habe ich als Kind mit meiner Hanimex 110 VIF oder so fotografiert. Hey, wenn die mal einer von euch sieht, ne, ich finde sie nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal geguckt, ich habe irgendwie was Zerkratztes gefunden und dann habe ich mal eine zugeschickt bekommen, die war leider kaputt. Also meine Kinderkamera, ja, einer von euch hat mir mal die Kamera von meinem Vater geschickt, die Chinon 7 MP oder PM7, irgendwie so. Mega lieben Dank dafür. Wenn einer von euch mal so eine Hanimex sieht, also die, das ist so eine Bumskiste, die kann nicht teuer sein. Wenn doch, sagt Bescheid, dann paypal ich das oder so. Aber was ein krasses Teil. Also gar nicht. Ist ein Plastikbomber. Aber was diese Hanimex 110 VIF oder VEF? Eine 110er ist das. Also mit dieser Kleinbildkassette. Nicht, stimmt nicht. Mit dieser, die hat einen anderen Namen. Ihr wisst, was ich meine. Da habe ich damit fotografiert. Und 1987, zumindest steht das hinten drauf, sind die ersten Fotos entstanden, als ich mit der Spiegelreflexkamera von meinem Vater die innerdeutsche Grenze fotografieren durfte. Nicht ohne Schmerz. Und seitdem faszinieren mich Kameras. So, ich habe in den letzten Folgen so ein bisschen davon erzählt, was die Leica M4P in mir ausgelöst hat, ohne dass ich wusste, dass sie es ist. Ehrlicherweise könnte es theoretisch auch eine M4 II gewesen sein, glaube ich, oder? könnt ihr mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen, die sich mit den Leicas noch ein bisschen besser auskennen. Aber eine der frühen Leicas ohne Belichtungsmesser, die so ein bisschen M6-mäßig aussahen, hat es mir angetan von einem der Freunde meines Vaters. Und das war aber klar, diese Kamera kostet so viel wie damals irgendwie ein VW Käfer und heute wie so. Ne? Also das ist halt, das war halt für mich nicht erreichbar. So. Und dann habe ich mein Leben lang halt geguckt, was gibt's so. Und die Pros in meinem Umfeld hatten alle Canon, Canon, so. Also habe ich nach einem kurzen Start mit Nikon zu Canon gewechselt und bin auch extrem lange da zufrieden gewesen. Ich habe mich kurz vom Thomas nach Fuji influenzen lassen, zu Fuji influenzen lassen. Bin aber relativ schnell zurückgesprungen. Also Canon, Canon war so meins bis 2018 kam die R, die habe ich noch gekauft. Bis kurz vor Venedig. Wann waren wir in Venedig, ihr Lieben? Wir alle quasi. 2-3 Jahre her, wenn überhaupt. 2 Jahre. So, also November 24, vermute ich, sind wir nach Venedig gefahren und kurz vorher ging es irgendwie los, dass ich so wirklich weg von Canon wollte und gemerkt habe, so alte Faszinationen ziehen mich. Und dann hat mich auch nach, nicht ehrlicherweise auch nach einem Besuch auf der letzten oder auf der vorletzten Fotokina hatte die, das war damals die Leitmesse, die Weltmesse für Fotografie in Köln. Und da hatte die komplette Halle 1 Leica gemietet. Also du kamst rein, Halle 1, da stand nur drauf das Wesentliche. Also eigentlich nach Leica musstest du danach nicht mehr weiter. Und dieses unfassbare Selbstbewusstsein, diese unfassbaren Inhalte in dieser Halle. Also da standen 5 Kameras irgendwo in so einer Ecke und der Rest war Fotografie. Du hast einfach nur Fotografie angeguckt. Und dieses besondere Verhältnis von Fotografie oder zur Fotografie hat mich wirklich begeistert bei Leica. Und da begann so langsam der Ruf danach und 24 wurde es dann echt ernst. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchprobiert, seitdem, das ist jetzt 2 Jahre, sind 2 Jahre jetzt des Probierens gewesen. Und jetzt bin ich gelandet bei der Kamera, über die ich heute sprechen möchte, bei der Leica M4P. Und wie oft ich mir in den, ich muss ja ehrlicherweise sagen, Jahrzehnten seitdem, entweder im Papier oder nachher im Internet, die Konfigurationsmöglichkeiten angeschaut habe, die M7 war es, glaube ich, oder war es die M6? Die M7 konntest du ja, ich glaube, es war die M7, konntest du die ja konfigurieren mit dem Leder, was du haben wolltest und so weiter und so fort. Wie so ein Konfigurator wie bei einem Auto, so. Und wie oft ich damit gespielt habe, mir Kataloge geholt habe und so. Das ist krass, so. Und ich habe mich schon oft gefragt, während ich bei den ganzen digitalen, also die Leica M4P ist eine analoge Kamera, meine ist eine relativ frühe von 82 oder 83. Ich habe mich gefragt, warum mich die Analogen immer so interessieren, weil ich bin nicht so der früher war alles besser Typ oder der irgendwie nur in Erinnerung hängt oder so, das ist nicht so normalerweise. Und die Analogen habe ich immer schon bekommen und ich glaube, ich habe irgendwann wahrgenommen, dass für mich eine analoge Kamera der bessere Geschichtenerzähler ist. Auch wenn es eigentlich Blödsinn ist, weil die Seele, der Film wird ja jedes Mal rausgerissen. Also siehst das Auge, aber du hast ja jedes Mal ein neues Gehirn da drin, wenn du einen neuen Film da einspulst. Und trotzdem habe ich immer schon, wenn ich eine analoge Kamera in die Hand nehme, mir die Frage gestellt, was hast du eigentlich schon erlebt? So. Und bin immer ganz gespannt, was hast du für eine Geschichte? Das ist der einzige Punkt bei der M4P jetzt, ich kenne die Geschichte dieser Kamera nicht. Das ist ein bisschen traurig. So, sonst hatte ich immer die Geschichten von allen Kameras. Und mich interessieren bei analogen Kameras viel mehr die Hintergründe und die Besonderheiten und so weiter und so fort. Und als ich beim Lenny, lieben Gruß an der Stelle, bei Grain Over Pixel in Köln, grainoverpixel.com, die M4P gefunden habe, war ich ultra verliebt in diese Kamera und habe sie mir sofort gesaved und habe sofort ein Date gemacht, wann ich vorbeikommen kann und so. Und was ich sehr schnell gesehen habe und offen gestanden vorher nicht wusste, hinten drauf steht drauf Made in Canada. Ich dachte, Kanada? Ich denke, Leica wäre immer Made in Germany. Ich hatte wohl mal gehört, dass es irgendwie so Kanada-Objektive gibt. Von den Kameras wusste ich das nicht. Und ehrlicherweise habe ich vor der M4P oder vor der Beschäftigung mit dieser Kamera auch so ein bisschen gedacht, die Kanada-Geräte wären irgendwie so die günstigeren oder so. Da sieht man mal, was wir für eine verrückte Prägung haben. Ne? Also, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Und natürlich ist das jetzt ein Wissen, welches erstens so auf meiner Ebene des Interesses irgendwie beruht und auf der anderen Seite auch viel durch Blogs und so gefüttert ist und was ich so gefunden habe, was also nicht das Wissen ist, was vielleicht Kuba als alter Leica-Hase in der Reparatur dazu sagen könnte oder der Sebastian vom Leica-Store in Wetzlar oder so, keine Ahnung, also wahrscheinlich nicht. Und dennoch finde ich die Geschichte so spannend, dass ich mal versuchen möchte, sie dir zu skizzieren. So. Lights, muss man sagen, Kamera in Kanada, wurde in der Krise, die sie in Deutschland durchlebt haben, eröffnet. Und sie haben versucht, während die Leica M in Wetzlar super schwer zu verkaufen war, aber super teuer in der Produktion war, haben sie versucht, die nach Kanada auszulagern, also die Produktion des Ganzen. Und da gab es lange auch ein bisschen Streit und Diskussion. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Mann, der das gemacht hat. Weiß ich nicht mehr. Einer der Funktionäre damals war fest davon überzeugt, dass die M ein super Ding ist und dass die in Kanada erstens etwas günstiger produziert werden kann, besonders wenn man sie etwas anders produziert, also eine neue M baut und sie auf einem anderen Markt baut. Und dann ist man gleichzeitig dem amerikanischen und kanadischen Markt näher und kann das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen mehr in eine gewisse Verkörperung und Identifikation für diese Leute schaffen. Und das hat funktioniert. Sie haben angefangen mit der Leica M4 II. Und die war, manche Leute sagen die billigere Leica M, das würde ich, wenn ich die so in die Hand nehme, gar nicht sagen. Die war mehr darauf ausgelegt, im Produktionsprozess nicht ganz so kompliziert zu sein, also günstiger produzierbar zu sein. War sicherlich, also es wird immer beschrieben, dass sie irgendwie vernünftiger wirkt. Ich empfinde das nicht so. Also ich finde sie auch ganz faszinierend in der Hand. Also nehmt sie mal in die Hand, wenn ihr könnt. Ich finde sie irgendwie spannend und die M4P ist quasi dann dazugekommen und sie war so die Vorstufe der M6, sagt man. Die wurde in Kanada produziert, also beide wurden in Kanada produziert und waren halt darauf ausgelegt, quasi Leica so ein bisschen aus der Krise zu holen. Jetzt hat mir neulich Sebastian Scholz vom Leica Store in Wetzlar gesagt, oder uns allen, wir waren mit ein paar Hörerinnen und Hörern da, dass die M6 Leica aus der Krise geholt hat. Deswegen bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe jetzt gelesen, die M4 II und insbesondere die M4P haben mit der erfolgreichen Produktion in Kanada die Grundsteine gesetzt, um dann die M6 wieder in Wetzlar bauen zu lassen. Also da scheiden sich wahrscheinlich die Geister ein bisschen. Ist aber am Ende gar nicht so wichtig. Ich glaube, es geht darum, dass dann in diesem gesamten Prozess auf jeden Fall wieder Ruhe eingekehrt ist, die Dinge wieder verkaufbar waren und sie es geschafft haben, aus dieser Krise rauszukommen. Und die Produktionszeit in Kanada war eine ganz besondere, weil was mir nicht klar war, das war ein hoch angesehenes und hochqualitatives Werk und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, eine hochqualitative Entwicklungsstätte. Also dort war der Walter Mantler, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Namen, der hat dort super spannende Objektive gerechnet. So interessante Objektive, dass jetzt ein Nachbau schlauerweise eine Firma, die ein Leica-Objektiv, weil die Patente ausgelaufen sind, nachbaut, hat sich jetzt Mantler genannt, nach Walter Mantler. Super schlauer Move. Und das Objektiv soll, by the way, gar nicht so schlecht sein. Kleiner Teaser, es ist auf dem Postweg zu mir. Ich bin ganz gespannt darauf. Dieser Walter Mantler hat dort ganz viel, mit ganz viel Leidenschaft, Objektive entwickelt und dort ist auch die Leica M4P gebaut worden. Die Leica M4P sieht ein bisschen aus wie eine M6, hat den roten Punkt an einer anderen Stelle, was ich total spannend finde, weil das habe ich sonst noch nie gesehen, und hat den M4P-Schriftzug durchgezogen und ist in sich, meines schwarz. Es gibt wohl 18.000 Schwarze sind produziert worden und nur wenige tausend Silberne. Ich weiß nicht. Wenn man diese Produktionszahlen übrigens mal vergleicht mit dem, was heute an Kameras gebaut wird, ist es ein Wunder, dass ich eine gefunden habe, so viele Jahre dann, also für die Jahrzehnte danach. Weil, ich meine, gut, die gehen noch nicht viel kaputt, aber das ist schon faszinierend, wie wenig Kameras für gebaut worden sind. Somit darf die analoge Szene mit dem, was wir haben, eigentlich gar nicht zu groß werden, sonst haben wir echt ein Problem. Und ja, die M4P hat eine Besonderheit, die mich eigentlich dahin geführt hat, dass sich dann der Bogen so schließt, dass es wirklich die Kamera oder war hochwahrscheinlich die Kamera ist, die ich als Kind schon erlebt habe, das war mir nicht klar. Ich wollte eine Kamera haben, die, wie die von meinem Bekannten, dem Freund meines Vaters, wie auch immer, ich wollte eine Kamera haben, mit der ich das Licht einschätzen muss. Ich wollte eine Kamera haben, ähnlich wie meine alte Pentax MX, aber die hatte immer so vorgesagt, die Pentax MX hat diese total schöne kleine Kamera, wenn du so einsteigen möchtest, mega schönes Ding. Und die hat so rechts im Sucher so eine kleine Ampel, die mir sagt, ah, du bist ein bisschen daneben, musst ein bisschen mehr Licht, bisschen weniger Licht, versuch mal mit Blende und Zeit, dann drehst du da irgendwie dran rum und irgendwann gibt dir die Ampel das Licht, was du geben möchtest. Sie sagt aber vor. Und in meiner Kindheit bin ich ganz viel mit meinem Vater rumgelaufen, wegen seinen Spaziergängen mit seinem Freund, mit dieser Kamera, die ich jetzt habe, und habe geschätzt, hey Falk, guck mal da, in dem Garagenhof. Ist das eine Blende 4 oder eine 2,8? So, bei der so und so vorher verarbeiteten Belichtungszeit oder umgekehrt. Und mit der MX, als dann mal die Batterie leer war, habe ich festgestellt, ich kann das noch so halbwegs. Gut, jetzt hatte ich auch ein HP5 drin, das ist natürlich auch ein gnädiger Film. Aber es war super schön. Und wenn ich mir dann auch noch die Mühe gemacht habe, ein bisschen aufzuschreiben, dann war es noch schöner. Und heute haben wir ja das Geschenk. Wir haben alle ein Belichtungsmesser in der Tasche, nämlich unser Handy. Jetzt habe ich schon ein paar Mal den Spruch gehört, du kannst auch unmöglich mit dem Handy Belichtung messen, wenn du eine analoge Kamera in der Hand hast. Bisher finde ich das gut. Mal gucken, wie lange noch. So einen Keks oben drauf zu klippen, finde ich irgendwie... Sekunde. Sorry. So einen Keks oben drauf zu klippen, finde ich irgendwie... Ich brauche auch diesen Daumenhalter. Da ist kein Platz für. Und ich finde es gerade total schön. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Handy-App raushole und die Belichtung messe und dann das Foto mache und dann kommt irgendwie das Foto zurück, also entwickelt, oder ich habe es im Bad entwickelt, habe ich erwähnt. Ich habe den Argo-Prozessor von Vintage Visual. Das ist ein so unfassbar cooles Gerät, zumindest für so einen Anfänger wie mich oder so ein Wiederholer nach so vielen Jahren wie mich. Wenn ich dann nach einiger Zeit die Fotos in der Hand halte und ich weiß noch oder habe es mir aufgeschrieben, welche Belichtung das war, dann lerne ich ja quasi das Licht wieder neu einschätzen. Also das Besondere, was ich an dieser Kamera schätze, ist, dass sie nichts kann. Ich muss es können. Und ich bin gar nicht der Typ, der irgendwie der Beste werden will und alles irgendwie beherrschen möchte und so. In dem Fall mag ich dieses Spiel mit dem Licht. Das ist so eine Gamification irgendwie. Und die Idee, dass diese Kamera quasi ja ewig bei mir bleiben kann, theoretisch zumindest, wenn die Mechanik hält, weil der Belichtungsmesser geht nicht kaputt, die Verschlusselektronik geht nicht kaputt. Da sind so viele Dinge, die bei Kameras immer kaputt gehen, die gar nicht kaputt gehen können, weil die Kamera sie gar nicht hat. Und das ist irgendwie für mich ultra sexy, so unabhängig von einer Batterie und einer Elektronik zu sein. Total krass. So. Und das ist ein bisschen das, was die Kamera für mich auch ausmacht, weil der Prozess so sehr wieder in den Vordergrund gespielt worden ist. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen, wenn du hier zugehört hast, immer mal wieder gehabt. Ich hatte diese total sympathische Hörernachricht hier reingeschaltet und ich habe aber auch immer mal wieder darüber gesprochen. Dieser Prozess, der mir gerade wieder sehr viel begegnet, der tut mir einfach gut. Und ich sag's nochmal, für den Fall, dass so ihr noch zuhört gerade, ihr liegen digitalos. Ich möchte euch überhaupt nicht in dem, was ihr tut, bewerten, sondern ich bewerte nur, wie es bei mir nachher geworden ist. Ich bin weiterhin total gern mit euch zusammen und habe auch gar keine Negativsicht auf die Sache. Nur für mich, in meiner Hand, muss ich es jetzt verändern und das ist einfach unfassbar intensiv. Und da ist diese Kamera eine besondere. Jetzt weiß man nicht, braucht man da jetzt eine Leica drauf? Wahrscheinlich war es bei mir auch die Erfüllung eines Traumes, seitdem ich ein Kind war. Die Pentax MX, wenn ich da die Batterie rausnehme, könnte es auch, aber wenn ich da die Batterie rausnehme, ist wieder so ein Umbau der Realität, als wenn ich mir einen Sucher zuklebe oder so bei einer digitalen. Das ist irgendwie nicht so richtig. Jetzt kannst du natürlich mit anderen analogen Kameras so machen. Das muss sicherlich keine Leica sein. So, für mich schon, weil das halt ein jahrelanger Traum war und die analogen sind nochmal deutlich günstiger zu bekommen als die digitalen. Das mal vielleicht auch so vorweg, ne? Aber ja, ich habe eine. Lass mich mal überlegen. Nur 8 Jahre, irgendwie, also viele Jahre alte Leica M10 digital verkauft. Zum, ich glaube, fairen Preis. Deutlich fair. Also, und habe davon trotzdem jetzt die Kamera gekauft. Hatte kurz das Summilux, das habe ich wieder abgegeben, weil das aus verschiedenen Gründen nicht passt. Das würde hier den Rahmen sprengen. Habe 3 Objektive dazu bekommen. Also jetzt im Nachgang. Und die kommt das komplette Analog-Set zum Entwickeln und so. Also das ist total krass, wie viel günstiger das ist. Wenn du das jetzt noch von der Leica wegrechnest und dir eine Pentax MX für 250 € holst, wenn sie gut in Schuss ist, dann ist es krass, was du an Prozess geschenkt bekommst und an Langsamkeit und an natürlicher Langsamkeit. Nicht so Füße festhalten, sondern das ist dann so. Wundervoll. Und ja, da ist die Leica M4P für mich ein ganz besonderes Gerät. Verchromt schwarz. Keine, also was soll ich mit technischen Daten gerade, ne? Deswegen ist das Porträt so auf meine Art und Weise ein Porträt. Nämlich so, wie ich auch Menschen im Porträt erfasse, so ein bisschen ganzheitlich und mit der Frage, was machst du mit mir? In dem Fall liebe Kamera. Und was mache ich jetzt mit dir? Und sie hilft mir wieder verstehen. Und ich glaube, es ist bei einem Menschen auch so ein bisschen so, dass wir, wenn wir Menschen fotografieren, wenn ich mal kurz so in meinen beruflichen Kontext gehe, ich habe ja neben Rettungsdienst und Behindertenhilfe auch Psychiatriepflege und all solche Sachen gemacht. Ich glaube, dass das intensive Beschäftigen von Menschen auch daher rühren kann, dass du vielleicht dich in irgendeiner Zeit sehr diskonnektiert gefühlt hast. Und damit meine ich nicht einsam oder weggeschoben, sondern so, ich verstehe nicht, was du da machst. Ich verstehe natürlich ganz oft auch nicht, was andere Menschen da machen. So, ne? Es gibt ganz viele Punkte in unserer Politik, auf unserer Welt, wo ich denke, was machst du da? So. Und wenn das in deinem Kopf eine laute Frage wird, dann beschäftigst du dich vielleicht noch viel mehr mit dem Porträt eines Menschen und viel lieber noch mit dem Porträt eines Menschen, weil es dir vielleicht beim Verstehen hilft, möglichst viele Facetten wahrzunehmen. Und das ist nicht inflationär gemeint, sondern menschliche Facetten sind ja so intensiv, dass du, wenn du sie wahrnimmst, diesen Menschen auch wahrnimmst und auch so schnell nicht wieder vergisst. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich eben nicht inflationär viele davon habe, aber ich empfinde dieses Wort Porträt, ob ich von der Kamera spreche oder von den Menschen spreche, und wahrscheinlich könnte man es auf ganz viele andere Punkte noch ausweiten, mehr als ich habe hier ein Bild gemacht. So. Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich, aber das war zu befürchten, die Kamera nicht so porträtieren konnte, wie zum Beispiel dann im Podcast Exposure. Nicht im Ansatz sogar. Ich habe keine Ahnung von der Reparatur und werde sie auch zur Reparatur geben müssen, wenn sie ein Problem hat. Ich habe nicht viel Ahnung davon, wie sie aussieht, wenn ich sie aufschraube. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass sie mit mir ganz viel macht und ich finde es ganz interessant, dass sie Menschen irgendwie ins Interesse holt. Die Menschen fragen danach. Diese Marke ist schon so lange am Start und hat so viele Geschichten erzählt, auch so im Kino und überall, dass die Leute mich regelmäßig ansprechen. Und die sagen ja nicht, ey, guck mal, teuer. So, weil ich meine, wenn du eine Rolex trägst, ich habe keine, ne? Aber wenn du eine Rolex trägst, wirst du auch nicht angesprochen, guck mal, deine Uhr ist teuer. Sondern dann sind es auch die, die irgendwie fasziniert sind davon, die dich darauf ansprechen. Und das ist einer der Punkte, warum ich unglaublich glücklich bin, diese Kamera zu haben. Ich möchte sie dir auch empfehlen. Die M4P empfinde ich als sehr, sehr besonders. Ich bin super froh, auf der Suche nach der M6 über die M4P gestolpert zu sein und dann zu sagen, ich glaube, ich will die. So, ich hatte dann viel gelesen und so, und der Ingo hatte mir gesagt, du kennt ihr nicht, ne? Ich sag ganz selbstverständlich, der liebe Ingo, hi Ingo, hat mir eine Nachricht geschickt, dass die M4P beim Lenny im Schaufenster steht, und mir war gar nicht klar, dass, also ich wusste nicht mal mehr, dass es sie gibt. Ich wusste, dass es irgendwie eine M4 gibt, aber mehr wusste ich darüber nicht. Und während ich so gelesen habe und mich gekümmert habe, habe ich gemerkt, das muss ich mir angucken. So. Und dann habe ich sie bekommen. Leica M4P. Ich glaube, ich werde immer mal wieder wahrscheinlich in diesen verzweifelten Solo-Sendungen, wenn der Michael wie im Moment im Urlaub ist, schönen Urlaub, lieber Michael, auch mal solche Sachen porträtieren. Immer im Anschluss an was anderes, weil ich euch nicht damit völlig überwerfen möchte, weil ich weiß, dass unglaublich viele von euch so technisch geht so, ne, interessiert sind. Aber vielleicht, dass ich die Sendung dann so ein bisschen zweiteile wie heute. Ich möchte unbedingt über dieses Mandler-Objektiv sprechen, was ja nur ein Marketingname ist, ne? Das ist ehrlicherweise eine wohl sehr gute Kopie eines sehr legendären Objektivs von Leica, welches zu einem absoluten Bruchteil verkauft wird gerade, aber wo ganz viele Leute sagen, hey, das ist gut. Also selbst Hardcore-Leica-Leute sagen, hey, ist okay. Das ist ein Ritterschlag, wenn irgendwas, was nicht Leica ist, okay ist. So. Und ich bin ganz gespannt. Das ist, ich kann mal kurz gucken. Das ist auf dem Postweg. Die App. Einlieferung in die Filiale durch Absender. Ist jetzt Tag 2 in der Filiale. Mal gucken, wann das kommt. Keine Ahnung. Aber wird demnächst ankommen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da mal einen Satz drüber spreche. Oder auch über die anderen beiden. Mal gucken. Also ich glaube, solche Dinge werden immer mal passieren. Jetzt danke ich dir, dass du noch da bist. Fast eine Stunde. Und wünsche dir eine total schöne Zeit. Bedanke mich bei euch als Gesamtheit, dass ihr mich immer wieder solche Experimente machen lasst und dass ihr mich so verrückt sein lasst, wie ich bin. Und dass es scheinbar viele Menschen gibt, die sich den Quatsch anhören wollen. Und da werde ich wieder ganz persönlich, da bin ich dir sehr dankbar. Übrigens auch dankbar, dass jetzt hier und da so ein paar Selfies reinkamen. Ich habe für den, der es vielleicht noch nicht weiß, ich habe früher, vor 125 Jahren gefühlt, bei den Fotologen, habe ich Selfies gesammelt. So, von euch. Die habt ihr geschickt aus Wohnmobilen in Kanada beim Podcast hören immer. Ne? Das war so das Ding mit den Knöpfen im Ohr und so. Der Hafenkran war dabei, eine Schneepiste war dabei, ein Trucker war dabei, die Polizei war dabei und so weiter und so fort. Und diese Selfies, die wollte ich eigentlich mal auf der Webseite oder irgendwo wollte ich mal so eine Galerie machen mit euch. Und die irgendeinen Festplattenumzug haben diese Selfies nicht überlebt. Und jetzt habe ich mir wieder eine kleine Galerie gemacht. Es sind erst vier drin, aber euch vieren danke ich ganz besonders und freue mich über jedes, was da noch kommt. Schreibt mir aber dabei, bitte, wenn es irgendwie nur für mich ist, dann veröffentliche ich da natürlich nichts. So. Lieben Dank und bevor es hier eine Stunde ist, wünsche ich dir und euch noch einen schönen Tag. Hoffe, wir sehen uns bald. Es ist noch eine Woche zur Analog Art Fair. Das heißt, ich kann auch Werbung machen. Am 4. September, ich glaube, es gibt immer noch Karten, ist Finding Vivian Maier im Filmforum heißt es, glaube ich. Ihr findet es, wenn ihr es googelt, zum Thema Analog Art Affair. Es ist auf der Webseite auch verlinkt. Einen Tag vorher gibt es eine Kinovorstellung von dem Film Finding Vivian Maier und danach gibt es eine Diskussion über das, ich glaube, sie nennen es dann Selling Vivian Maier, weil da geht es darum, was soll eigentlich mit der Kunst passieren, nachdem man verstorben ist. Weil da wird schon echt Kohle mitgemacht. So, interessante Diskussion, bin ich ganz gespannt drauf und Samstag, den 5. September, genau, ist die Analog Art Affair in Köln. Eine große, spannende, warme Messe. Bin wirklich fasziniert, ohne da gewesen zu sein. Und es geht um 12 Uhr los, meine ich, im Karlsberg. Und geht irgendwie bis 23 Uhr, wenn du auf ein Bier noch bleiben möchtest. Ich werde da sein. Ich freue mich total drauf. Und solltest du mich sehen oder erkennen, quatsch mich bitte an. Ich laufe grundsätzlich aus Versehen an jedem vorbei, den ich vielleicht auch schon kenne. Deswegen bitte, bitte Bescheid sagen. Und ja, lasst uns eine gute Zeit haben. Entweder hier nächste Woche im Podcast oder nächste Woche im Podcast oder live auf einer der beiden Veranstaltungen. Bis bald, ihr Lieben. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt noch mal ein bisschen am Porträt herum, bitte. Ich würde mich da freuen, wenn ich hier und da eure Gedanken finden würde. Im Postfach, in meinem Ohr, irgendwo. Liebe Grüße!